Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Reisemedizinische Beratung in der Kinder- und Jugendarztpraxis von Annette Spieß. Mit Kindern unterwegs.
Über 1 Milliarde internationale touristische Ankünfte weltweit zählte die Welttourismusorganisation 2012, so viele wie noch nie zuvor. Das Center for Disease Control and Prevention in den USA schätzt, dass 1,9 Millionen Kinder unterwegs waren. Die beliebtesten Auslandsurlaubsziele der Deutschen sind laut Pressemitteilung des Deutschen Reiseverbands, kurz DRV, seit Jahren unverändert: Spanien, Italien, die Türkei und andere Länder am Mittelmeer. 6,9% buchen Reisen nach Osteuropa und 6,9% der Reisenden machen Fernreisen. Reisen mit Kindern sind in der Statistik leider nicht separat aufgeschlüsselt. Einer Umfrage der Zeitschrift Eltern zufolge machten 55,9% der Familien 2009 Ferien in Deutschland oder blieben zu Hause. 23,4% besuchten Länder im Mittelmeer einschließlich Nordafrika, 3,1% waren in Übersee und 7,4% in einer anderen Region. Der Trend spiegelt in etwa die Zahlen des DRV für 2011 wider. Inwieweit die Heimatbesuche der Familien mit Migrationshintergrund erfasst wurden, erschließt sich aus der Umfrage nicht. Da Kinder mehr Ferien haben als berufstätige Eltern Jahresurlaub bekommen, reisen Kinder zunehmend auch ohne Eltern in Feriencamps in Europa und weltweit. Vereine bieten Projektferien an, die in Länder Mittelamerikas und Afrikas führen. Großeltern verreisen mit Enkeln vereinzelt auch in Malaria-Gebiete.
Wer sucht reisemedizinische Beratung? Eltern und Großeltern mit Kindern vor Pauschalreisen in Europa und weltweit. Eltern mit Migrationshintergrund mit Kindern aller Altersstufen vor Reisen in die Heimat. Eltern mit Kindern, die Schulaufenthalte weltweit planen. Eltern mit Kindern, die in Feriencamps weltweit reisen. Eltern und Kinder, die mit der Schule oder einem Verein Projektreisen weltweit machen. Eltern mit Kindern, die beruflich längere Zeit ins Ausland gehen. Eltern mit Kindern vor individuellen, selbstgeplanten Fernreisen.
Wenn Eltern mit einem 6 Monate alten Säugling zum Badeaufenthalt in die Dominikanische Republik reisen wollen oder mit einem 2-jährigen Kleinkind eine 8-wöchige Reise im Wohnmobil durch Thailand planen, wird das Reiseziel eindeutig durch den Elternwunsch bestimmt und die Belange der Kinder stehen zurück. Nicht selten muss an die Verantwortung der Eltern appelliert werden, die das hohe Infektionsrisiko eines Krabbelkindes in den Subtropen und Tropen unterschätzen. Durchfälle können schnell lebensbedrohlich werden, der Reisestress für Kinder und Eltern ist groß. Ab einem Alter von 4 Jahren kann ein Cluburlaub in Europa auch mit kurzer Flugreise bis zu 3 Flugstunden erwogen werden. Die klimatischen Verhältnisse sind ähnlich wie zu Hause und die allgemeinen hygienischen Bedingungen in der Regel gut. Das Risiko für Durchfallerkrankungen und anderweitige Infektionen bei entsprechendem Mückenschutz ist gering. Ab dem Schulalter können auch weiter entfernte Reiseziele in Betracht kommen, unter der Voraussetzung, dass das Kind in die Reiseplanung mit einbezogen wird und die Bedürfnisse des Kindes altersgemäß berücksichtigt werden. Einer besonderen Vorbereitung, Planung und intensiven Beratung vor der Ausreise bedürfen Eltern mit Kindern vor einem beruflichen Langzeitaufenthalt in den Tropen und Subtropen. Bei Tropenreisen mit kleinen Kindern bestimmt die Auswahl des Reiseziels und die Länge des Aufenthalts das Risiko für das mitreisende Kind. Je weiter entfernt das Reiseziel und je länger der geplante Aufenthalt, desto größer sollte der Vorlauf bei der Reisevorbereitung sein. Daten des GeoSentinel Civilians Network zufolge waren Diarrhöen, dermatologische Diagnosen, systemische Fiebererkrankungen und respiratorische Erkrankungen die häufigsten Ursachen, die zu einer Vorstellung und Hospitalisierung von Kindern nach Rückkehr in einem der beteiligten Zentren führten. Tierbisse und Malaria sind die häufigsten Diagnosen, die einer spezifischen Prävention zugänglich sind.
Merke: Säuglinge, Kleinkinder und schwangere Mütter sind durch eine Malariaerkrankung hochgefährdet. Sie sollten keine Urlaubsreisen in Malariagebiete mit hohem Übertragungsrisiko machen.
Die mit der Reise assoziierten Gesundheitsprobleme von Kindern und Erwachsenen unterscheiden sich und bedürfen einer differenzierten Beratung. Dabei sollten folgende Fragen an die Reisenden gestellt werden. Wohin soll es gehen? Nicht nur das Land, sondern auch die Region oder Stadt sind relevant. Fahren Sie in einen Ferienclub oder ein Hotel in der Stadt oder in ländliche Gebiete? Wer reist mit? Gesunde oder chronisch kranke Kinder oder eine schwangere Mutter? Wann geht die Reise los und bei kurzfristiger Abreise, was ist noch möglich und sinnvoll? Welche Aktivitäten sind geplant? Ist die Familie im Mietwagen unterwegs oder im Wohnmobil? Will man schwimmen und an anderen sportlichen Aktivitäten im Ferienclub teilnehmen oder tauchen und Bergsteigen gehen? Unter welchen Bedingungen wird gereist? Wird es ein Verwandtenbesuch in der Heimat? Wo wird geschlafen und gegessen und wer kocht? Wie ist die ärztliche Versorgung vor Ort? Von den Familien mit Migrationshintergrund suchen viele gar keine reisemedizinische Beratung. Hier hat die gezielte Ansprache in der Kinder- und Jugendärztlichen Praxis große Bedeutung. Diese Familien, im internationalen Sprachgebrauch als Visiting Friends and Relatives, kurz VFR bezeichnet, reisen oft kurzfristig während der Ferien oder wegen dringender Familienangelegenheiten mit Kindern aller Altersstufen in die Heimat und bleiben länger als Pauschaltouristen. Sie haben ein viel höheres Risiko für reiseassoziierte Erkrankungen, da die Bedingungen vor Ort oft einfach und der Kontakt zur Bevölkerung eng ist. Man kann diesen Familien nicht ernsthaft von Heimat- und Verwandtenbesuchen abraten, sondern sollte durch eine gute und ausführliche Beratung das Risiko der Reise minimieren. Problematisch sind in dieser Gruppe allerdings chronisch kranke Kinder, deren ärztliche Versorgung im Heimatland nicht sichergestellt ist. Hier sollte abgeraten werden, was aber nicht immer gelingt.
Merke: Besondere Beratung ist notwendig, wenn Familien mit Migrationshintergrund in die Heimatländer reisen, vor allem weil sie oft mit Kleinkindern unterwegs sind, auch in Gebieten ohne ärztliche Versorgung.
Eine gute reisemedizinische Beratung ist zeitintensiv, besonders bei Fernreisen, Reisen mit Kleinkindern und Langzeitaufenthalten im Ausland. Sinnvoll ist die zusätzliche Mitgabe von Informationsmaterial zum Nachlesen zu Hause. Auf die umfangreichen Merkblätter des Auswärtigen Amtes zu vielen reisemedizinisch relevanten Themen und die Broschüren zu den Themen Zecken- und Insektenschutz oder Durchfallerkrankungen, die reisemedizinische Beratungsdienste zur Verfügung stellen, sollten Eltern hingewiesen werden. Für die Sicherheit im Ausland sind unbedingt die Hinweise des Auswärtigen Amtes zu beachten.
Allgemeine reisemedizinische Beratungsinhalte bei Fernreisen: Überprüfung des Impfschutzes gemäß STIKO, Mückenschutz, Insektenschutz, Zeckenschutz, Hygiene und Durchfälle, Sonnenschutz, Krankenversicherung inklusive Rücktransport, Malaria-Risiko und Tollwut, Reiseapotheke, Aufklärung hinsichtlich sexuell übertragbarer Erkrankungen bei Jugendlichen, Beratung bei Reiserisiken wie Tauchen, besonderes Reiserisiko bei Kindern mit vorliegenden Grunderkrankungen, Impfschutz auf Reisen.
Eine Reise sollte immer Anlass sein, den aktuellen altersgemäßen Impfschutz bei Kindern und Eltern zu überprüfen und fehlende Impfungen möglichst vor der Reise nachzuholen. Sind mehrere Impftermine nötig, ist ein detaillierter Impfplan für jeden Reisenden zu erstellen. Die Reisenden sollten aufgefordert werden, alle beim ersten Beratungsgespräch ungeklärten und noch offenen Fragen aufzuschreiben, um sie beim nächsten Impftermin zu besprechen. Die beste Malaria-Prophylaxe ist sinnlos, wenn die Dosis und der Einnahmezeitraum nicht verstanden oder erinnert werden. Unmissverständlich müssen auch die Hinweise zu einer Stand-by-Therapie in Malaria-Gebieten mit niedrigem Übertragungsrisiko sein.
Merke: Ein Kind ist reisebereit, wenn es die altersgemäß empfohlenen Impfungen erhalten hat. Entsprechend dem Reiseziel und dem Risiko vor Ort können weitere spezifische Impfungen bei Kindern und Erwachsenen nötig sein.
Bei Fernreisen in die Tropen und Subtropen, aber auch bei Schulaufenthalten weltweit, können außer den Standardimpfungen auch spezifische Reiseimpfungen notwendig werden.
KAVE: Abstand zwischen Lebendimpfungen, zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln und oder Varizellen und eventuell notwendiger Gelbfieberimpfung beachten. Die Impfungen müssen innerhalb eines Tages gegeben werden oder mit 4 Wochen Abstand bei ausreichendem Zeitfenster vor der Abreise.
Bei chronisch Kranken jeden Alters, Immungeschwächten und Älteren sollte mehr Zeit für die Durchführung der erforderlichen Impfungen eingerechnet werden. Eventuell sind serologische Kontrollen notwendig. Einige Krankenkassen übernehmen die Kosten von Reiseimpfungen, wenn diese vom Auswärtigen Amt empfohlen werden. Eltern sollten sich bei ihrer Krankenkasse erkundigen. Hepatitis A und Typhus sind die häufigsten durch Impfung zu verhindernden Infektionskrankheiten bei Reisenden. Infektionsquellen sind meist Nahrung und Getränke. Im Mittelmeerraum und in Osteuropa besteht ein mehrfach höheres Risiko für Hepatitis A als zu Hause. Je jünger das Kind, desto milder verläuft in der Regel eine Hepatitis A. Aus Gründen des Seuchenschutzes ist die Impfung auch für Kleinkinder empfehlenswert. In Deutschland gibt es zwischen August und November ein Maximum an Hepatitis A-Erkrankungen durch Rückkehrer. Es kommt zu Häufungen in Gemeinschaftseinrichtungen, die oft erst auffällig werden, wenn Erwachsene ohne Reiseanamnese erkranken. Mit steigendem Lebensalter sind protrahierte Verläufe möglich und die Mortalität nimmt zu.
Merke: Bei allen Impfungen sind die Fachinformationen des Herstellers zu den spezifischen Impfstoffen zu beachten, vor allem die Hinweise, welche Impfungen zeitgleich gegeben werden können.
Reiseimpfungen können von jedem niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt vorgenommen werden, mit Ausnahme der Gelbfieberimpfung. Diese bedarf einer staatlichen Zulassung als ausgewiesene Impfstelle. Ein Antrag zur Zulassung als Gelbfieberimpfstelle muss an die jeweiligen Gesundheitsbehörden des Landes gestellt werden.
Merke: Impfvorschriften gibt es für die Gelbfieberimpfung und für die Meningokokken-ACWY-Impfung bei Reisen nach Saudi-Arabien. Gelbfieberimpfung.
Gelbfieber wird im tropischen Afrika und in Südamerika durch tagaktive Mücken übertragen. Es ist eine akut lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Die Gebiete sind durch die WHO ausgewiesen. In einigen Ländern ist eine Gelbfieberimpfung bei Einreise vorgeschrieben. Bei Direktflügen aus Europa nach Asien ist für deutsche Reisende keine Gelbfieberimpfung nötig. Nach Gelbfieberausbrüchen im Sudan und in Uganda in 2010 und 2011 sind zurzeit die Einreisebestimmungen für die Gelbfieberimpfung in Ostafrika, für Kenia, Tansania inklusive Sansibar, verschärft worden. Die Impfung wird bei Einreise strenger kontrolliert. WHO, CDC, Auswärtiges Amt, Reisemedizinische Beratungsdienste und Gelbfieberimpfstellen können über aktuelle Bestimmungen Auskunft geben.
Merke: Impfvorschriften sollten bei jeder Reise erneut geprüft werden, da sie sich kurzfristig ändern können.
Die Gelbfieberimpfung erfolgt durch einen Lebendimpfstoff. Der Impfstoff ist ab 6 Lebensmonaten zugelassen, wird von der WHO aber erst ab 9 Lebensmonaten empfohlen, wegen der Gefahr einer impfbedingten Enzephalitis. Häufig wird erst ab 12 Monate geimpft.
Merke: Kinder unter 6 Monaten dürfen wegen der Gefahr einer impfbedingten Enzephalitis nicht geimpft werden.
Nicht geimpft werden sollte bei Unverträglichkeit nach früheren Impfungen, bei Allergie gegen Hühnereiweiß und andere Impfstoffbestandteile, bei Immundefizienz, Thymuserkrankungen, progredienten malignen Erkrankungen und symptomatischer HIV-Infektion. Bei Schwangeren und einer Erstimpfung bei Reisenden über 60 Jahren ist eine sorgfältige Risikoabwägung notwendig. Stillende Mütter sollten nicht geimpft werden, um eine mögliche Virusübertragung auf den Säugling auszuschließen. Der Impfschutz beginnt 10 Tage nach Injektion und hält bei Gesunden über 10 Jahre an. Nach internationalen Gesundheitsbestimmungen wird eine Wiederimpfung nach 10 Jahren gefordert.
Merke: In der Regel ist das Infektionsrisiko für Gelbfieber in endemischen Gebieten immer größer als das Impfrisiko. Choleraimpfung.
Eine Choleraimpfung ist für Touristen meist entbehrlich. Reisenden mit Kindern sollte von einem Aufenthalt in Ausbruchgebieten abgeraten werden. Choleraerreger sind hitzeempfindlich und werden beim Kochen auf jeden Fall abgetötet.
Merke: Die Impfung ersetzt keinesfalls die hygienische Zubereitung der Speisen und die Trinkwasserhygiene. Sie kann jedoch bei Langzeitaufenthalten in Endemiegebieten als zusätzlicher Schutz in Betracht gezogen werden.
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren erhalten 2 Dosen im Abstand von 1 bis 6 Wochen. Die Schutzrate liegt zwischen 60% und 75%. Eine Wiederimpfung ist nach 2 Jahren empfohlen. Bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren sind 3 Dosen vor Abreise nötig und eine Wiederimpfung bereits nach 6 Monaten. Zu anderen Impfungen ist kein zeitlicher Abstand erforderlich. Der Impfstoff induziert bei 70% bis 100% der geimpften Personen IgA-Antitoxin-Reaktionen im Darm. Diese sekretorischen IgA-Antikörper vermitteln wahrscheinlich den Immunschutz. Der Impfstoff wird nicht im Darm resorbiert. Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen beziehen sich folglich auf gastrointestinale Symptome. Eine teilweise Schutzwirkung gegen ETEC-Infektionen, ein häufiger Erreger von Reisediarrhoe, soll durch die Impfung erreicht werden. Das hitzelabile Enterotoxin von E. coli ist dem Choleratoxin strukturell, funktionell und immunologisch ähnlich. Für diese Indikation ist der Impfstoff nicht zugelassen, kann aber im Off-Label-Use für gefährdete Risikopatienten in Betracht gezogen werden.
FSME-Impfung.
Die FSME-Impfung wird bei Aufenthalt in den Endemiegebieten empfohlen. Es gibt unterschiedliche Impfstoffdosierungen für Kinder und Erwachsene und unterschiedliche Impfschemata bei der Schnellimmunisierung. Hier sind die Fachinformationen für die verwendeten Impfstoffe zu beachten. Bei genügendem Vorlauf, das heißt mehr als 4 Wochen vor der Abreise, können gesunde Kinder nach Normalschema vor der Reise geimpft werden. Es ist kein Schnellschema notwendig. Die Impfstoffe sind ab dem 2. Lebensjahr zugelassen.
Kave. Die Indikation bei Kindern unter 3 Jahren sollte wegen häufiger Fieberreaktionen streng gestellt werden.
Nach vollständiger Grundimmunisierung ist eine Wiederimpfung für Kinder und Erwachsene unter 50 Jahren bei weiter bestehendem Risiko nach 5 Jahren empfohlen. Ältere sollten nach 3 Jahren eine Auffrischung erhalten, bei Immundefizienz auch früher. Die in Deutschland erhältlichen Impfstoffe schützen auch gegen den östlichen und fernöstlichen Subtyp des FSME-Virus. Ein FSME-Immunglobulin zur passiven Impfung ist nicht mehr erhältlich.
Kave. Aktive Inkubationsimpfungen nach Zeckenstich im Endemiegebiet werden nicht empfohlen. Hepatitis A-Impfung.
Eltern, die aus Endemiegebieten eingewandert sind, haben eine Hepatitis A-Infektion meist im Kindesalter durchgemacht. Sie sind immun und benötigen keine Impfung. Eine Untersuchung der Anti-HAV-Antikörper bringt im Zweifel Klarheit. Bei Nicht-Immunen, die in Endemiegebiete reisen, spricht alles für die aktive Impfung. Es gibt mehrere Impfstoffe gegen Hepatitis A, bei denen unterschiedliche Dosierungen für Kinder und Erwachsene beachtet werden müssen. Die Impfstoffe sind seit über 20 Jahren in der Anwendung und gut verträglich. 2 Dosen im Abstand von 6 bis 12 Monaten schützen Gesunde mehr als 20 Jahre. Die Impfstoffe sind ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zugelassen. Eine Hepatitis A-Impfung ist bis zur Abreise möglich. Der Impfschutz wird innerhalb von 10 bis 14 Tagen aufgebaut und eilt einer möglichen Erkrankung mit einer Inkubationszeit von 2 bis 6 Wochen in der Regel voraus. Der Kombinationsimpfstoff für Hepatitis A und B, der nur 50% Antigen des Hepatitis A-Einzelimpfstoffs enthält, ist bei bereits Hepatitis B-Geimpften wegen mangelnden Schutzes hinsichtlich der Hepatitis A-Komponente nicht empfehlenswert. Der Kombinationsimpfstoff ist für bisher Ungeimpfte sinnvoll, wenn Schutz vor beiden Krankheiten gewünscht wird. Es sind 2 bis 3 Dosen vor Abreise erforderlich.
Merke: Kinder und Jugendliche, die bereits gegen Hepatitis B geimpft sind, benötigen vor der Reise einen belastbaren Hepatitis A-Impfschutz durch eine Dosis Hepatitis A-Impfstoff. Für den Langzeitschutz ist eine 2. Dosis nach 6 bis 12 Monaten empfohlen.
Die Immunglobulingabe zur Hepatitis A-Prophylaxe vor Reisen ist bei immunkompetenten Gesunden obsolet und nur noch in Ausnahmefällen als Simultanimpfung bei aktueller Exposition indiziert.
Japanische Enzephalitis-Impfung.
Die japanische Enzephalitis ist in Südostasien die häufigste Ursache von Enzephalitiden. Das Virus wird durch Mücken von Schweinen und Wasservögeln auf den Menschen übertragen. In einigen Endemiegebieten werden Kinder regelhaft gegen die Erkrankung geimpft. Dies ist bei Bewertung der Erkrankungszahlen vor Ort und Risikoabschätzung für Reisende zu berücksichtigen. Bei Touristen ist die japanische Enzephalitis eine seltene, aber in Einzelfällen schwere, auch tödliche Erkrankung. Das CDC schätzt das Risiko einer Erkrankung auf 1 zu 1 Million bei touristischen Reisen. Am meisten gefährdet sind Reisende unter einfachen Bedingungen im ländlichen Milieu, zum Beispiel VFR bei Heimatbesuchen. Reisende abseits der Touristenpfade und Langzeitreisende in die Endemiegebiete Süd-, Südost- und Ostasiens während der Hauptübertragungszeiten.
Merke: Ein konsequenter Mückenschutz ist ebenso wichtig wie die Impfung.
Der Zellkulturimpfstoff Ixiaro ist ein inaktivierter Absorbatimpfstoff. Er ist noch nicht für Kinder unter 18 Jahren zugelassen. Bei älteren Kindern kann bei Indikation ein Off-Label-Use in Betracht kommen. Es sind 2 Dosen im Abstand von 4 Wochen nötig. Bei anhaltendem Risiko erfolgt eine Auffrischung nach 12 bis 24 Monaten. Als Nebenwirkungen der Impfung sind häufig Kopfschmerz, Muskelbeschwerden, Rötung und Schwellung an der Injektionsstelle, Übelkeit, Ausschlag, Müdigkeit, grippale Symptome und Fieber bekannt geworden. Gegenanzeigen können Überempfindlichkeit gegen Impfstoffbestandteile sein.
Meningokokken-ACWY-Impfung.
Die Meningokokken-ACWY-Impfung ist bei Schülern in Austauschprogrammen, bei Langzeitaufenthalten in Gebieten mit empfohlener allgemeiner Impfung für Jugendliche, Projektreisen von Jugendlichen oder bei Internatsbesuchen in Westeuropa oder weltweit empfehlenswert, bisweilen auch vorgeschrieben. Eine tetravalente Meningokokkenimpfung sollten auch Kinder und Eltern erhalten, die sich in den Endemiegebieten Westafrikas während der Trockenzeit von November bis Mai aufhalten und alle Reisende, die in Ausbruchsgebieten engen Kontakt zur einheimischen Bevölkerung haben und bei denen durch chronische Erkrankung, spezielle Immundefekte oder funktionelle oder anatomische Asplenie eine Indikation für die Impfung besteht.
Merke: Eine tetravalente Meningokokkenimpfung ist zur Einreise nach Saudi-Arabien zum Besuch der Pilgerstätten ab einem Alter von 2 Jahren vorgeschrieben. Die Gültigkeit beginnt 10 Tage nach Impfung.
Seit 2012 gibt es in Deutschland 2 tetravalente Konjugatimpfstoffe. Nimenrix, ab 12 Monaten zugelassen, und Minveo, welcher bisher in Deutschland erst ab 11 Jahren zugelassen ist. Der bisherige tetravalente Polysaccharid-Impfstoff, der bei Kindern unter 2 Jahren kaum wirksam ist, sollte nicht mehr verwandt werden. Falls ein Kind gerade gemäß STIKO-Empfehlung gegen Meningitis C geimpft wurde, die geplante Reise aber erst danach angesprochen wird, wird ein Minimumabstand von 4 Wochen vor Gabe der tetravalenten Vakzine empfohlen, da Daten zur zeitgleichen Impfung dieser Konjugatimpfstoffe fehlen.
Polio-Impfung.
Je nach Impfstoff sind bis zum 18. Lebensjahr 4 oder 5 Dosen mit einer Poliovakzine vorgesehen. Seit Europa 2002 von der WHO als poliofrei zertifiziert wurde, ist die Auffrischung im 10-Jahres-Intervall nach Grundimmunisierung entfallen. Bei unvollständigem Impfschutz und Reisen in Gebiete mit Poliorisiko ist eine Polioimpfung als Einzelimpfung oder in Kombination mit einer notwendigen Tetanus-, Diphtherie- und Pertussis-Impfung empfehlenswert.
Rotavirus-Impfung.
Für eine Rotavirusimpfung aller Säuglinge gibt es bisher keine STIKO-Empfehlung. Dennoch wird die Impfung bereits in einigen Bundesländern allgemein empfohlen und von den Krankenkassen erstattet. Wünschenswert ist die Impfung aller Säuglinge, deren Eltern einen Migrationshintergrund haben und Verwandtenbesuche mit Kleinkindern planen oder für Nachwuchs von Eltern, die aus beruflichen Gründen weltweit unterwegs sind oder zu einem Langzeitaufenthalt ausreisen. Aufgrund des engen Zeitfensters für die Impfung ist eine frühzeitige und vorausschauende Planung und Beratung durch den Kinder- und Jugendarzt als reisemedizinische Maßnahme sinnvoll.
Tollwutimpfung.
Die Tollwutimpfung ist bei Kindern, die ohne Eltern in einer Gruppe reisen oder die bei einem Langzeitaufenthalt mit den Eltern in Endemiegebieten leben, besonders wichtig. Kinder sind aufgrund ihrer Körpergröße mehr gefährdet als Erwachsene. Sie werden oft im Gesicht, im Nacken und an den Oberarmen gebissen. Die Inkubationszeit für eine Tollwuterkrankung ist dann besonders kurz. Kinder müssen unbedingt über die Gefahr von Tierkontakten aufgeklärt werden. Auch wenn dem Kind jeglicher Tierkontakt verboten wird, ist es nicht sicher, ob Bisse, Kratzer oder Lecken durch Tiere immer berichtet werden. Eltern sollten Kinder daher nach Bissstellen absuchen.
Merke: Ein Tierbiss ist immer ein Notfall.
Die Impfstoffe sind gut verträglich. Eine präexpositionelle Impfung umfasst 3 Dosen, jeweils eine an Tag 0, Tag 7 und Tag 21 bis 28 und ist teuer. Die Fachinformationen der jeweiligen Impfstoffhersteller sind hinsichtlich einer Auffrischung der Impfung bei anhaltender Exposition zu beachten. Auch nach präexpositioneller Impfung vor der Reise muss im Falle eines Tierbisses eine sorgfältige Desinfektion der Wunde erfolgen und mit 2 Dosen Tollwutimpfstoff an Tag 0 und 3 aktiv nachgeimpft werden. Eventuell ist eine Antibiotikagabe notwendig, da Tierbisse immer schmutzige Wunden sind und sich im warmen Klima besonders leicht entzünden. Die Tollwutimpfung vor der Reise erspart im Falle eines Bisses die Gabe von Immunglobulinen, die in vielen Ländern gar nicht erhältlich sind und deren Provenienz nicht sicher ist.
Typhusimpfung.
Die Typhusimpfung ist trotz des nur partiellen Schutzes für Aufenthalte in Endemiegebieten unter einfachen Bedingungen bei Langzeitaufenthalten und bei heimreisenden VFR mit Kindern immer anzuraten. Die meisten Infektionen werden vom indischen Subkontinent und aus der Türkei nach Deutschland mitgebracht. Besonders häufig erkranken Kinder und Jugendliche. Der parenterale Typhusimpfstoff ist als Polysaccharidimpfung bei Kindern unter 2 bis 3 Jahren schlecht wirksam. Der orale Impfstoff ist zwar ab dem 2. Lebensjahr zugelassen, aber die Wirksamkeit ist in diesem Alter nicht ausreichend dokumentiert. Die Kapseln müssen in Gänze geschluckt werden, was bei Kleinkindern sicher eine Herausforderung ist, wenn nicht unmöglich. Beide Typhusimpfstoffe sind praktisch und sinnvoll erst ab 2 bis 3 Jahren einzusetzen. Eine konsequente Nahrungsmittelhygiene ist somit unabdingbar.
Influenza-Impfung.
In den Tropen kommt Influenza ganzjährig vor. Deshalb sollten die Empfehlungen der STIKO hinsichtlich der Indikation bei chronisch Kranken jeglichen Alters, Schwangeren und Menschen ab 60 Jahren beachtet werden.
Pneumokokkenimpfung.
In vielen Ländern, auch des Mittelmeerraums, der Tropen und der Subtropen, gibt es Resistenzen bei Pneumokokken gegenüber Penicillinen und Makroliden. Gefährdete sollten vor Reise geimpft werden.
Reisemedizinische Beratungsinhalte.
Allgemeine Beratungsinhalte bei Reisen in Deutschland sind die Prüfung des altersgemäßen Impfschutzes gemäß der Empfehlungen der STIKO, der Hinweis auf ausreichenden Sonnenschutz, besonders bei Reisen ans Meer und in die Berge. Dazu gehören auch Informationen zum Zeckenschutz, zum Beispiel durch geeignete Kleidung und Insektenrepellenzien und eine Beratung zur sachgemäßen Entfernung von Zecken. Bei Indikation sollte eine FSME-Impfung erfolgen. Bei Reisen ins europäische Ausland und die nordafrikanischen Länder am Mittelmeer sollte noch zusätzlich auf die Nahrungsmittelhygiene hingewiesen und der allgemeine bzw. der Hepatitis A-Impfstatus geprüft werden. Auch sollte zur Vorsicht bei Kontakt mit Tieren oder deren Ausscheidungen geraten werden, zur Vermeidung von Bandwürmern oder einer eventuellen Tollwutinfektion.
Hygieneregeln.
Die meisten gastrointestinalen Probleme auf Reisen sind durch das ungewohnte Klima und die ungewohnten Nahrungsmittel bedingt. 85% der Reisediarrhöen sind selbstlimitierend und gehen meist bei ausreichender Flüssigkeitszufuhr ohne Behandlung vorüber. Bei Kindern sind Infekte durch Rotaviren besonders häufig. Magen- und Darmerkrankungen in Reiseländern können auch durch bakteriell verunreinigte Getränke und Speisen bedingt sein. Untersuchungen während der letzten 25 Jahre zeigen keine signifikante Minderung der Reisedurchfälle bei Ferntouristen, während in Südeuropa die Rate deutlich gesunken ist. Der Merksatz "Cook it, peel it or forget it" wird von Erwachsenen leider selten beherzigt. Hier haben Eltern Vorbildfunktion und müssen Kinder konsequent an das Einhalten von Hygieneregeln erinnern.
Merke: Jede Möglichkeit, Hände mit Seife und Wasser zu waschen, sollte in warmen Ländern wahrgenommen werden.
Falls keine Waschgelegenheit vorhanden ist, können alkoholbasierte Tücher und Handreinigungsgele zum Desinfizieren benutzt werden. Getränke aus industriell abgefüllten Anlagen gelten als sicher. Wegen Stromausfällen ist eine Kühlung von Nahrungsmitteln oft nicht lückenlos gewährleistet. Auch die Mahlzeiten im Hotel sind daher nicht immer ungefährlich. Damit ein leckeres Hotelbuffet nicht zum hygienischen Supergau wird, muss die Händehygiene vor dem Essen selbstverständlich sein. Erwachsene sollten die Kinder zum Buffet begleiten und mit ihnen die Speisen kritisch auswählen. Geschlossene Joghurts und Fruchtsäfte sind besser als offene. Nudeln, Reis und Suppen sind unbedenklich. Selbst geschältes Obst ist besser als ein fertiger Fruchtsalat.
Merke: Die Speisen sollten nach Möglichkeit frisch zubereitet, durchgegart und vor Fliegen geschützt auf den Tisch kommen und sofort verzehrt werden.
Wenn Säuglinge und Kleinkinder reisen, ist die Nahrungszubereitung durch die Eltern nach strengen Hygieneregeln am sichersten. Es ist empfehlenswert, die gewohnten Fertigbreis und Fertiggerichte mitzunehmen.
Merke: Der Säugling bzw. das Kleinkind isst nur, was die Eltern hygienisch zubereitet haben. Es wird bei Verwandtenbesuch nicht von anderen mit lokalen Leckereien gefüttert. Durchfallerkrankungen.
Bei ersten Anzeichen eines Durchfalls ist besondere Aufmerksamkeit notwendig, da Kinder Flüssigkeitsverluste weniger gut tolerieren als Erwachsene. Kinder können bei Diarrhöen schnell exsikieren, es muss sofort gegengesteuert werden, bevor es zur Dehydration und Störungen des Elektrolythaushalts kommt.
Merke: Eltern müssen Symptome der Dehydration sofort selbst diagnostizieren können.
Mitgebrachte Elektrolytlösungen sollten nach Anleitung zubereitet und in kleinen Portionen verabreicht werden, um Erbrechen zu vermeiden. Fettarme Hühner- oder Gemüsebrühe ersetzt verlorene Mineralien, ist fast überall erhältlich und einfach selbst zuzubereiten.
Merke: Eine Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz wird nicht empfohlen, auch keine Teepausen über mehr als 2 bis 3 Stunden.
Säuglinge werden weiter gestillt oder mit Flaschennahrung gefüttert. Größere Kinder sollten normal weiter essen, am besten stärkehaltige Produkte oder Joghurt und Obst und Gemüse. Zu süße Getränke wie Cola und Softdrinks können Diarrhöen verschlimmern. Fette Speisen sollten vermieden werden.
Kave: Bei Durchfällen mit Fieber, Magenkrämpfen und schleimig-blutigen Durchfällen und bei schwerer Dehydration sollte immer sofort ein Arzt aufgesucht werden. Sauberes Wasser.
Trinken aus dem Wasserhahn muss bereits im Mittelmeerraum in Osteuropa und in den Tropen und Subtropen strikt untersagt werden. Auch zum Zähneputzen sollte nur abgekochtes oder industriell abgefülltes Wasser benutzt werden. Tees und Kaffee sind sichere Getränke. Mit Mineralwasser oder abgekochtem Wasser verdünnte Fruchtsäfte sind gute Durstlöscher. Tee kann in einer Thermosflasche für unterwegs mitgenommen werden.
Merke, Leitungswasser hat in vielen Urlaubsländern keine Trinkwasserqualität. Auf Eiswürfel ungewisser Herkunft sollten Eltern und Kinder verzichten und bei Ausflügen nur industriell abgefüllte Getränke konsumieren.
Bei längeren Reisen ist eine Kombination aus Filterung und Desinfektion die sicherste Methode zur Trinkwasserzubereitung. Eltern sollten auf das umfangreiche Merkblatt des Gesundheitsdienstes des Auswärtigen Amtes sauberes Trinkwasser im Ausland hingewiesen werden.
Sonnenschutz.
Die WHO hat die UV-Strahlung in die höchste Krebsrisikogruppe eingeordnet. Sonnenlicht ist zwar notwendig für die Produktion von Vitamin D, es wirkt anregend auf Atemwege, Kreislauf und Stoffwechsel und einige Hautkrankheiten bessern sich bei richtiger Dosierung der Sonne, zum Beispiel Psoriasis oder Neurodermitis. Zu viel Sonne in jungen Jahren führt jedoch zu Sonnenbrand, vorzeitiger Alterung der Haut und erhöht das Risiko für Hautkrebs.
Merke: Auch bei bedecktem Himmel dringt in den Tropen und Subtropen genügend Strahlung durch die Wolken, um einen schmerzhaften Sonnenbrand zu verursachen. Sonnenschutz ist immer angesagt.
Wasseroberflächen und Schnee können durch Reflexion die Strahlung verstärken. Säuglinge sollten im ersten Lebensjahr nie der direkten Sonne ausgesetzt sein. Ein Sonnenbrand bei Kindern jünger als 6 Monate ist ein medizinischer Notfall. Die Haut eines Säuglings ist viel empfindlicher als die Haut von Erwachsenen. Chemische Stoffe dringen leichter in die Haut ein und können Allergien auslösen. Deshalb sollte Sonnenmilch nur in Ausnahmesituationen angewendet werden. Als Sonnenschutzmittel eignen sich Präparate mit physikalischen Mikropigmenten, die Strahlung reflektieren und wie Schattenspender wirken. Größere Kinder und Erwachsene sollten Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor wählen. Diese werden etwa 30 Minuten vor der Exposition aufgetragen. Regelmäßiges Nachcremen ist notwendig nach dem Schwimmen, Abtrocknen beim Schwitzen und durch Sandabrieb. Für wasserfeste Produkte gilt das ebenso.
Merke: Zwischen 11 und 15 Uhr sollten Kinder möglichst im Haus sein und sich nicht draußen aufhalten. Auch im Schatten kann es durch Reflexion des Lichts zum Sonnenbrand kommen.
Sonnenschutz kann auch durch Kleidung erzielt werden. Kinder tragen vorzugsweise luftige, helle Baumwollkleidung oder spezielle Textilien mit UV-Schutz, die inzwischen auch in Europa erhältlich sind. Die Kleidung ist oft chlor- und salzwasserresistent und trocknet schnell. Der Sonnenhut sollte das Gesicht und die Ohren schützen, außerdem einen Nackenschutz haben. Für Kleinkinder gibt es Sonnenbrillen, die mit einem Gummiband gehalten werden. Der Flüssigkeitsverlust durch Wind, Wärme und Transpiration erfordert eine höhere Flüssigkeitszufuhr als zu Hause. Am besten geeignet sind Mineralwasser und kühle Tees. Zitrussäfte sind in der Sonne nicht optimal, da sie die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen können. Dies gilt auch für bestimmte Medikamente, zum Beispiel Neuroleptika, Antihistaminika, Antirheumatika und einige Antibiotika.
Merke: Wenn Sonnenschutz und Mückenschutz notwendig sind, erst den Sonnenschutz im Haus oder Hotel auftragen, einziehen und trocknen lassen, dann das Mückenschutzmittel auftragen. Der Sonnenschutz kann durch DEET enthaltene Mückenschutzmittel vermindert sein. Prävention von durch Zecken übertragenen Infektionen.
Nach Unfällen und Durchfällen sind vektorübertragene Krankheiten am häufigsten. Konsequenter Mücken- und Insektenschutz sind auch bei Reisen in Deutschland, den Mittelmeerraum und Osteuropa anzuraten. Bei der Zeckenentfernung sollte darauf geachtet werden, das Tier hautnah zu greifen und langsam herauszuziehen, um ein Abreißen der Mundwerkzeuge zu verhindern.
Merke: Zeckenschutz ist für alle wichtig, die sich draußen aufhalten, wandern und campen. Prävention von vektorübertragenen Infektionen in den Subtropen und Tropen.
In den Subtropen und Tropen übertragen die lästigen Blutsauger eine Vielzahl von krankmachenden Viren, Bakterien und Parasiten. Je nach Jahreszeit, Region und Reiseart wird das Spektrum unterschiedlich sein. Meist wird nur an die nacht- und dämmerungsaktiven Malariaüberträger gedacht, während das häufige und fast überall vorkommende Denguefieber von tagaktiven Mücken übertragen wird.
Merke: Denguefieber wird durch tagaktive Mücken übertragen.
Kinder und Eltern sollten in klimatisierten oder durch Mückengitter gesicherten Räumen schlafen, am besten unter einem Mückennetz. Die Klimatisierung des Schlafraums tagsüber vertreibt Moskitos. Im kühlen Zimmer bei abgeschalteter Klimaanlage schlafen alle besser. Mückennetze können auch über Babytragen gespannt werden. Helle langärmelige Kleidung, helle lange Hosen und Socken schützen vor Stichen. Es gibt Mittel zur Imprägnierung der Kleidung und Netze. Die Behandlung der Kleidung sollte nach Anleitung bereits vor der Abreise zu Hause durchgeführt werden. Fabrikmäßig imprägnierte Kleidung und Netze sind bei Outdoor-Ausstattern erhältlich. Permethrin-behandelte Kleidung schützt auch nach mehrmaligem Waschen.
Merke: Je weniger Stiche, desto geringer das Erkrankungsrisiko für vektorübertragene Krankheiten.
Unbedeckte Körperteile sollten mit Repellenzien geschützt werden. Mückenmittel mit DEET-Konzentrationen zwischen 30% und 50% schützen für mehrere Stunden. Repellenzien sollten nicht bei Kindern unter 2 Monaten angewandt werden. Das CDC empfiehlt für Kinder über 2 Monaten DEET-Konzentrationen von 20% bis 30%.
Merke: Repellenzien nicht unter der Kleidung auftragen und nie auf Wunden oder Ekzemen. Die Hände von Kleinkindern, die in den Mund gesteckt werden, sollten ebenfalls nicht eingerieben werden.
Wenn Kinder nach Hause kommen und sich im Zimmer aufhalten, werden die Repellenzien abgewaschen. Dies ist besonders wichtig, wenn Repellenzien mehrmals am Tag und an mehreren Tagen hintereinander benutzt werden. Es ist empfehlenswert, alle Mückenmittel für Kinder vor Abreise zu kaufen, da im Ausland möglicherweise Angaben über Inhaltsstoffe fehlen oder nicht gelesen werden können. Weitere nützliche Informationen zum Mücken- und Insektenschutz finden sich im Merkblatt Malaria des Auswärtigen Amtes.
Dermatosen.
Bei Reisen in südliche Länder sind Hauterkrankungen häufig. Dermatosen treten oft als Folge von Insektenstichen auf. Prävention durch bedeckende Bekleidung und Repellenzien sind der beste Schutz. Durch Kontakt mit Sand oder Erde können Parasiten übertragen werden, wie Ascaris, Hakenwürmer, Lavamigrans, Fadenwürmer und Strongyloidiasis.
Merke: Am Strand nie ohne Matte oder Handtuch in den Sand legen, am besten auf eine Liege.
Nicht nur am Strand verhindert das Tragen von Badeschuhen oder Plastiksandalen Verletzungen durch Glasscherben und scharfkantige Muscheln, Insekten und Seeigelstiche.
Kave: Jede Wunde muss sorgfältig desinfiziert werden, um einer Wundinfektion vorzubeugen.
Im feuchten Klima der Tropen ist das Risiko von Pilzerkrankungen deutlich erhöht. Reisende können durch Trockenhalten der Haut vorbeugen, häufiges Wechseln der Kleidung und Pudern der Hautfalten wirken präventiv. Die Hautpflege ist im heißen Klima besonders wichtig.
Merke: Die intakte Hautoberfläche ist der beste Schutz vor Infektionen.
Auf Vollbäder und scheuernde Haut mit parfümierten Seifen, die den natürlichen Säurefilm der Haut angreifen, sollte verzichtet werden. Besser ist das einfache Abduschen und Trockentupfen der Haut sowie eine anschließende Pflege mit einer pH-neutralen Feuchtigkeitscreme ohne Duftstoffe. Sonnenbrand und seine Folgen müssen durch angemessenes Verhalten und Schutzcremes mit hohem Lichtschutzfaktor komplett vermieden werden. Wunden durch Tierbisse waren in einer Analyse der GeoSentinel-Daten bei Kindern unter 15 Jahren überproportional häufig. Sie müssen auf jeden Fall vor Ort sorgsam gereinigt und einem Arzt zur weiteren Behandlung gezeigt werden. Bei Tollwutverdacht ist unverzüglich eine postexpositionelle aktive und passive Tollwutbehandlung durchzuführen.
Kave: Tierbisse können zu schweren Infektionen und Sepsis führen. Flugreisen mit Kindern:
Kinder unter 2 Jahren reisen im Flugzeug kostenfrei mit, jedoch ohne Sitzanspruch. Auf dem Schoß eines Elternteils muss das Kind mit einem Gurt gesichert oder in einem Babykörbchen untergebracht werden. Besser sind TÜV-geprüfte Kindersitze mit integriertem Rückhaltesystem, die im Reiseland auch als Autositz benutzt werden können. Beim Packen des Handgepäcks für das Kind sind die teilweise recht komplizierten Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Merke: Kinder und Erwachsene mit ansteckenden Infektionskrankheiten gehören nicht in ein Flugzeug, auf ein Schiff, in den Zug oder den Reisebus.
Kinder sind durch die niedrige Luftfeuchtigkeit in der Flugzeugkabine noch mehr beeinträchtigt als Erwachsene. Aufgrund ihrer im Verhältnis zu Größe und Gewicht großen Körperoberfläche verdunsten sie mehr und schneller Flüssigkeit. Die Schleimhäute trocknen aus, Halsschmerzen können auftreten und die Anfälligkeit für Krankheitserreger ist erhöht. Kinder sollten mindestens alle 2 Stunden 0,25 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Nasentropfen helfen beim Druckausgleich.
Kave: Säuglinge und Kinder dürfen beim Landeanflug keinesfalls schlafen, da sie dann den aktiv erforderlichen Druckausgleich nicht herbeiführen können.
Ohrenschmerzen im Flugzeug kann mit Ohrstöpseln vorgebeugt werden. Sie lindern das Druckgefühl und sind für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Spezielle Diätmenüs müssen bis spätestens 24 Stunden vor Abflug bestellt werden. Mittel gegen Reisekrankheit bei Bedarf etwa 30 Minuten vor dem Start geben. Antiemetisch wirksame Kaugummis, deren Wirkung innerhalb von wenigen Minuten einsetzt, eignen sich für größere Kinder auch nach dem Start und sind auch bei Kreuzfahrten mit Kindern anzuraten.
Tipps für die Reiseapotheke:
Die üblichen Erste-Hilfe-Packs sind für Erwachsene konzipiert. Bei Reisen mit Kindern sollte die Reiseapotheke entsprechend den Bedürfnissen zusammengestellt werden. Zäpfchen eignen sich nicht für Reisen in warme Länder. Sie werden weich und sind dann nicht mehr zu gebrauchen. Besser sind Tropfen. Zur Grundausrüstung gehören Pflaster, Schere und Verbandsmaterial, Antiseptikum, Pinzette zum Entfernen von Zecken, Splittern und Dornen und ein Fieberthermometer.
Merke: Alle notwendigen Medikamente sollten in Deutschland gekauft werden.
Das gilt besonders für Malaria-Tabletten, da die Qualität im Reiseland nicht immer unseren Standards entspricht. Lebenswichtige Malaria-Medikamente enthalten nicht die deklarierte Menge oder gar keine Wirkstoffe. Bei Bienen- und Wespengiftallergien sollte ein Selbsthilfeset für Notfälle mitgeführt werden.
Merke: Lebensnotwendige Medikamente für einige Tage gehören ins Handgepäck. Sicherheitsrisiken:
Kinder sind besonders verletzungsgefährdet. Im Autoverkehr und bei Stürzen durch Badeunfälle, Vergiftungen, Verbrennungen und Tierbisse.
Merke: Selbstfahrer müssen sich von der Sicherheit des Mietwagens überzeugen. Nicht überall sind Sicherheitsgurte und Kindersitze Standard.
Bei Langzeitaufenthalten werden sie am besten von zu Hause mitgebracht. Die tropische Nacht ist dunkel, daher sollten alle Tagestouren vor Einbruch der Nacht beendet sein. Eine Pannenhilfe wie in Deutschland und Transporte von Unfallverletzten dauern in der Regel weit länger als gewohnt und gewünscht, falls sie vor Ort überhaupt möglich sind. Auch im häuslichen Umfeld oder im Hotel entspricht nicht alles deutschen TÜV-Vorschriften.
Merke: Die Unterkunft muss nach Gefahrenquellen inspiziert werden und für Kinder sicher gemacht werden, wo immer möglich. Auf Balkonen gilt besondere Vorsicht.
Kinder sollten nicht mit Tieren spielen und von Kontakten mit Repellents der Reiseapotheke und Pestiziden ferngehalten werden. Für alle Fälle müssen Kinder Notfalladressen mitführen und Eltern sollten Fotos der Kinder dabei haben, um gegebenenfalls eine Suche zu erleichtern. Ein beglaubigtes Einverständnis ist nötig, wenn ein Kind nicht mit beiden Eltern, sondern mit Vormund oder den Großeltern reist.
Merke: Im Zielland kann nach dem schriftlichen Einverständnis des anderen Elternteils oder der Eltern gefragt werden. Urlaub am und im Wasser.
An Stränden mit Badeverbot und dort, wo auch Einheimische nicht baden gehen, sollten sich Touristen zurückhalten. Es mag gefährliche Strömungen geben oder die örtlichen Abwässer werden hier direkt ins Meer eingeleitet. Badeunfälle kündigen sich meist nicht durch Hilferufe an.
Kave: Kinder müssen am Strand und am Hotelpool lückenlos beaufsichtigt werden.
Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache von Kindern in Übersee. Auch hygienisch ist nicht jeder Pool unbedenklich. Das Wasser sollte ausreichend geklort sein, da sich sonst Amöben und andere Erreger unter den Badegästen aus aller Welt verbreiten können. Baden im Meer, im Salzwasser, ist hier die ungefährlichere Variante. Badeschuhe schützen vor Verletzungen am Strand.
Merke: Das Baden in Binnengewässern, Seen und Tümpeln sollte in bestimmten Gebieten wegen des Bilharziose-Risikos unterlassen werden.
Für einen Tauchurlaub sollten Kinder sicher schwimmen können und ein Mindestalter von 8 Jahren haben, bevor sie mit dem Gerätetauchen beginnen. Die Tauchtauglichkeit wird vor der Reise durch einen tauchmedizinisch qualifizierten Arzt festgestellt. Krankheiten, die diese Tauchtauglichkeit einschränken oder verbieten, sind unter anderem Asthma und chronische Lungenerkrankungen, Epilepsie, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie neurologische und psychische Erkrankungen. Ein Minimum an körperlicher Fitness ist ebenso wichtig wie eine gute Ausbildung. Im Notfall können sie lebensrettend sein. Schnorcheln an der Wasseroberfläche ist schon für jüngere Kinder möglich. Etwa 60% der Sonnenstrahlung dringt noch 1,5 Meter unter die Wasseroberfläche ein.
Kave: Schnorchler verbrennen häufig am Rücken sowie an Oberarmen und Waden. Schüler im weltweiten Austausch und bei Projektreisen:
Hier steht die Überprüfung des Impfschutzes an erster Stelle. Deutschland zählt noch immer zu den Masernexporteuren im internationalen Reiseverkehr. Die Organisationen, die Schüler weltweit vermitteln, schreiben den erforderlichen Kanon meistens vor, der vom impfenden Arzt zusammen mit einem Gesundheitszeugnis bestätigt werden muss. Oft wird auch ein Tuberkulosetest verlangt. Bei nicht und unzureichend geimpften Kindern ist ein ausreichender Vorlauf notwendig, um bisher versäumte Impfungen nachzuholen und erforderliche Reiseimpfungen durchzuführen.
Merke: Ohne Impfung keine Reise.
Da Teenager zu Risikoverhalten neigen, müssen Sicherheitsaspekte angesprochen werden, auch die Themen Sex, Alkohol und Drogen. Durch den engen Kontakt zur Gastfamilie und Gleichaltrigen in der Schule ist die Gefährdung für landesübliche Infektionen größer als bei einem touristischen Pauschalurlaub. Vorbestehende psychologische Probleme können anlässlich einer Reise erneut aufbrechen. Besonders wenn Kinder ohne Eltern reisen, könnte das ein großes Problem werden und muss unbedingt angesprochen werden.
Merke: Bei kranken Rückkehrern muss neben den landesüblichen Gefährdungen auch an reisemedizinisch seltene Erkrankungen wie eine Tuberkulose gedacht werden.
Bezüglich des Impfschutzes sollten alle Reiseimpfungen erwogen werden, die für das Land sinnvoll und indiziert sind. In der Altersgruppe ist das Risiko für eine Meningokokkenerkrankung erhöht. Für den weltweiten Schüleraustausch sollte eine Impfung mit einem tetravalenten Meningokokken-ACWY-Konjugatimpfstoff erfolgen. An einen ausreichenden Versicherungsschutz mit Rückholversicherung ist zu erinnern.
Kave: Die übliche Reisekrankenversicherung reicht für Langzeitaufenthalte nicht aus. Schwangerschaft und Reisen:
Schwangere sollten touristische Reisen in Malariagebiete vermeiden. Sie haben ein erhöhtes Risiko für Mückenstiche.
Merke: Eine Malaria in der Schwangerschaft stellt ein hohes Risiko für Mutter und Kind dar.
Aus beruflichen oder familiären Gründen ist eine Reise für Schwangere mitunter nicht vermeidbar. Impfungen sollten, wenn möglich, erst ab dem zweiten Trimenon vorgenommen werden. Zwischen dem zweiten und dritten Trimenon ist für eine gesunde Schwangere bei komplikationsloser Schwangerschaft die beste Reisezeit. Nach der 28. Schwangerschaftswoche verlangen die meisten Fluggesellschaften eine ärztliche Bescheinigung über das voraussichtliche Entbindungsdatum. Eine notwendige Tetanus-, Diphtherie- und Polio-Auffrischung sind eher unbedenklich, aber off-label. Die Influenza-Impfung wird für Schwangere in Deutschland empfohlen und eine Hepatitis A- und Hepatitis B-Impfung sind bei Indikation angezeigt, da letztere Erkrankungen zu Frühgeburt und möglicher Infektion des Kindes führen können. Konsequenter Mückenschutz durch bedeckende, helle Kleidung und Repellenzien mit einer DEET-Konzentration von mindestens 20% sind von größter Bedeutung. Zusätzlich ist nach entsprechender Nutzen-Risikoabwägung vorzugsweise ab dem zweiten Trimenon Mefloquin das Mittel der Wahl zur medikamentösen Malaria-Prophylaxe.
Merke: Die Gesundheitsversorgung bei Schwangerschaftskomplikationen ist in vielen Ländern nicht sicher gewährleistet. Daher sollte überprüft werden, ob ein Krankenversicherungsschutz auch bei Schwangerschaft und für das ungeborene Kind besteht.
Ein Transport von Frühgeborenen ist kaum möglich.
Versicherungsschutz:
Bei Reisen mit Kindern empfiehlt sich immer eine Reiserücktrittsversicherung im Fall einer akuten Erkrankung. Das größte Risiko bei Reisen in Deutschland und weltweit ist nicht die seltene tropische Erkrankung, sondern das Unfallrisiko, Verkehrsunfälle, Badeunfälle und Sportunfälle.
Merke: Bei Reisen mit Kindern sollten die wichtigsten Rufnummern für den Notfall bekannt sein. Vor der Abreise sollte der nächste erreichbare Arzt oder die Adresse eines Krankenhauses erfragt werden.
Reisende müssen zudem klären, welche Leistungen von ihrer Krankenversicherung für welche Länder und für welchen Reisezeitraum erstattet werden. Bei Reisen außerhalb Europas und insbesondere bei längeren Auslandsaufenthalten ist eine spezielle Auslandsreisekrankenversicherung inklusive Rücktransportversicherung erforderlich. Eine gute Reisekrankenversicherung mit Assistenz hilft bei der Auswahl der medizinischen Versorgungseinrichtungen vor Ort und kann einen Transport zu einer Einrichtung von hoher Qualität veranlassen. Botschaften, Reiseleiter und Hotels können eventuell Empfehlungen geben. Bei Behandlungen im Ausland besteht sowohl die Gefahr einer landesspezifischen Unterversorgung als auch die Gefahr einer Überversorgung, da ausländische Patienten in der Regel wohlhabend und versichert sind.
Kave: Ein unplanmäßiger Rücktransport kann sehr teuer werden, wenn er nicht von der Versicherung abgedeckt ist. Langzeitaufenthalte im Ausland:
Je nach Aufenthaltsgebiet kann die ärztliche Versorgung vor Ort erheblich von zu Hause abweichen. Hier sind Eltern bezüglich Selbsthilfe und Vorsorge besonders gefordert. Es sind meist nicht seltene Tropenkrankheiten, die Kinder gefährden, sondern wie zu Hause Unfälle und grippale Infekte, Durchfallerkrankungen oder die üblichen Kinderkrankheiten. Ein Kurs Erste Hilfe bei Kindern ist anzuraten und die Eltern sollten sich frühzeitig über Krankheitszeichen bei Kindern, wichtige Untersuchungen und elementare Maßnahmen zur Pflege kranker Kinder informieren. Ein ärztlicher Ratgeber ist hilfreich bei kleinen Verletzungen und Kinderkrankheiten. Kopfläuse und Scabies können beim Spielen durch nahen Kontakt erworben werden.
Merke: Der nächste Arzt oder das Krankenhaus, wo eine sichere medizinische Versorgung rund um die Uhr möglich ist, sollten bekannt sein.
Oft sind die Wege bis zur ärztlichen Versorgung weiter als zu Hause und nicht immer sind die gewohnten Heilmittel erhältlich. Besonders wichtig ist ein guter und den Risiken des Landes angemessener Impfschutz. Je nach Einsatzort sollte eine Malaria-Prophylaxe so lange durchgeführt werden, bis das Haus mückensicher und die Gegebenheiten vor Ort bekannt sind.
Merke: In Gebieten mit hohem Übertragungsrisiko für Malaria wird für Säuglinge und Kleinkinder immer eine durchgehende Prophylaxe empfohlen.
Die umfangreichen Merkblätter des Auswärtigen Amtes hinsichtlich Malaria und Trinkwasserhygiene sind hilfreich.
Malaria, Beratung und Prophylaxe. Beratungsinhalte.
Kinder sollten nur in endemische Malaria-Gebiete mit hohem Übertragungsrisiko reisen, wenn die Reise notwendig ist. Eine Infektion kann lebensbedrohlich sein und alle Maßnahmen zum Schutz des Kindes müssen durchgeführt werden. Malaria-Symptome sind uncharakteristisch, dazu gehören Husten, Erbrechen, Durchfall und häufig Krampfanfälle. Je kleiner ein Kind, desto größer ist die Gefährdung. Wichtig ist eine sofortige Therapie. Die Inkubationszeit für eine Malaria beträgt mindestens 5 Tage.
Merke: Jedes unklare Fieber in den Tropen ab dem 6. Tag und nach Rückkehr ist Malaria verdächtig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Unbedingt Reiseanamnese erfragen. Falls Kind und Eltern während einer Fernreise erkrankten, sollte nach Rückkehr immer ein Arzt aufgesucht werden.
Die Malaria-Karte der DTG wird nach einer Abwägung von Risiko durch eine Malaria-Erkrankung und dem Risiko durch die Chemoprophylaxe erstellt. Sie eignet sich zur Risikoabschätzung bei touristischen Reisen. Bei allen anderen Reisen sollte immer das persönliche Risiko des Reisenden entsprechend der Exposition, Aktivitäten, Unterkunft und ärztlicher Versorgung in erreichbarer Nähe individuell erfragt werden. Weltweit sind Morbidität und Mortalität durch Malaria erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder leicht rückläufig. Die Investitionen in Überwachung und Prävention scheinen erfolgversprechend. Auch die Zahl der importierten Malaria-Fälle in Deutschland ist in den letzten 10 Jahren deutlich zurückgegangen. Trotzdem treten immer noch zu viele Erkrankungs- und Todesfälle auf, insbesondere bei Migranten. Diesen ist oft nicht bewusst, dass die in der Kindheit erworbene Teilimmunität durch den Aufenthalt in Europa verloren geht und ihre Kinder, die hier geboren sind, keinerlei Teilimmunität haben. Die Möglichkeit der Chemoprophylaxe ist nicht allen Migranten bekannt. Außerdem wird eine reisemedizinische Beratung weniger häufig in Anspruch genommen.
Merke: Jede Verschreibung eines Malaria-Mittels erfordert eine Beratung des Patienten bzw. der Eltern. Der Arzt muss sich davon überzeugen, dass seine Mitteilungen verstanden werden und die Dosierung für jedes Kind dem Körpergewicht entsprechend aufgeschrieben wird.
Der Beginn der Einnahme, die tägliche oder wöchentliche Dosis und das Ende der Einnahme werden am besten schriftlich festgehalten. Malaria-Tabletten sollten immer mit der Abendmahlzeit eingenommen werden. Der bittere Geschmack der Medikamente kann durch einen Löffel Honig, Marmelade oder Dessert überdeckt oder die Tablette in einem Stück Schokoriegel oder Melone versteckt werden. Es ist wichtig, die Einnahme und das Herunterschlucken zu kontrollieren.
Kave: Auch ein vollgestillter Säugling benötigt eine eigene Malaria-Prophylaxe, die Medikamente der Mutter schützen ihn nicht. Medikamente zur Vorbeugung: Chloroquin.
Chloroquin ist nur noch zur Prophylaxe und Therapie in Gebieten einzusetzen, in denen es keine Chloroquin-Resistenzen gibt, zum Beispiel in Mittelamerika. Bei touristischen Reisen in diese Gebiete ist eine Malaria-Prophylaxe in der Regel nicht notwendig, aber ein guter Mückenschutz Tag und Nacht unabdingbar.
Merke: In Gebiete mit aktuellen Malaria-Ausbrüchen sollten Kinder nicht mitgenommen werden.
In Gebieten mit hohem Übertragungsrisiko bieten sich folgende Medikamente an.
Mefloquin.
Mefloquin ist seit über 25 Jahren im Handel, die Nebenwirkungen und Kontraindikationen sind bekannt und es ist relativ preiswert. Wer Mefloquin bei früheren Reisen gut vertragen hat, kann es unter den gleichen Voraussetzungen wieder zur Prophylaxe nutzen. Es besteht dann kein Grund, bei Reisen in Malaria-Gebiete mit hohem Übertragungsrisiko das Präparat zu wechseln. Bei Reisenden ohne frühere Erfahrung mit Mefloquin und bei längeren Aufenthalten kann eine 2- bis 3-wöchige Testphase vor Abreise erwogen werden. Bei nachweislicher Unverträglichkeit kann dann ein anderes Präparat verordnet werden. Der Vorteil von Mefloquin ist die einmalige Einnahme pro Woche, immer am gleichen Wochentag. Besonders bei kleinen Kindern ist dies von großer Bedeutung. Die wöchentliche Dosis ist gewichtsabhängig und die Einnahme sollte eine Woche vor Reiseantritt begonnen werden. Die Tabletten sind weiß und haben ein Kreuz, sie können gebrochen werden. Da manche Eltern nicht lesen können, kann man gegebenenfalls eine Skizze mit einer farblichen Markierung anfertigen. Die Nebenwirkungen sind dosisabhängig, daher wird Mefloquin nicht mehr zur Standby-Therapie verordnet.
Atovaquone Proguanil.
Atovaquone Proguanil kann sowohl zur Prophylaxe einer Malaria in hochendemischen Ländern als auch zur Standby-Therapie in Ländern mit geringem Übertragungsrisiko verordnet werden. Je länger dieses Arzneimittel auf dem Markt ist, desto länger wird auch die Liste der Nebenwirkungen. Es ist besonders für kurze Aufenthalte in Hochendemiegebieten und bei kurzfristiger Abreise mit Beginn der Einnahme 1 bis 2 Tage vor Abreise und für weltweit Vielreisende geeignet, wegen der kurzen Nachbehandlungszeit von 7 Tagen. Der hohe Preis ist ein Problem für reisende VfR, die meist mit Kindern mindestens 4 Wochen, oft länger, in die Heimat reisen. Mit Auslaufen des Produktschutzes in 2013 wird der Preis für Atovaquone pro Guanil möglicherweise fallen. Bei Kindern ist die tägliche Einnahme eine organisatorische Herausforderung.
Doxycyclin.
Doxycyclin ist in Deutschland nicht zur Malaria-Prophylaxe zugelassen, obwohl die WHO die angelsächsischen Länder und seit 2003 die DTG es als mögliche Alternative zu Mefloquin oder Atovaquone pro Guanil empfehlen. Gemäß DTG-Empfehlungen ist eine Verordnung bei Kindern ab 8 Jahren möglich. Doxycyclin-Monohydrat weist weniger gastrointestinale Nebenwirkungen auf und sollte bevorzugt werden. Über den Off-Label-Use muss der Reisende aufgeklärt werden. Besonders hilfreich ist in diesen Fällen ein eigenständiges Merkblatt zur Anwendung. Zur täglichen Dosis, zum Einnahmeschema und relevanten Nebenwirkungen, da in der Doxycyclin-Packungsbeilage die Indikation Malaria-Vorbeugung nicht aufgeführt ist.
Medikamente zur Standby-Therapie.
Zur notfallmäßigen Selbstbehandlung sollten vorzugsweise Malarone oder Riamed verordnet werden. Malarone Junior und Riamed sind zur Behandlung bei Kindern ab einem Gewicht von 5 Kilogramm zugelassen. Bei Riamed stehen für die Behandlung von Säuglingen und Kindern keine speziellen Packungsgrößen zur Verfügung.
Merke: Wenn möglich, sollte bei Verdacht auf eine Malariaerkrankung immer ein Arzt aufgesucht werden, besonders bei Erkrankung eines Kindes. Durchfall und Fieber können Symptome einer Malaria sein. Fazit:
Reisemedizinische Beratungen sind aufwendig, aber ein dankbares Feld für Pädiater. Fortbildungsveranstaltungen werden angeboten, unterstützende Beratungssoftware und aktuelle Mitteilungen zu reisemedizinischen Themen können abonniert werden. Manche Eltern wissen sicher eine umfassende Beratung zu einer vernünftigen und altersgemäßen Ferienplanung mit Kindern zu schätzen. Bei alleinreisenden Jugendlichen hat der ärztliche Rat vielleicht mehr Gewicht als Einwände der besorgten Eltern. Bei Reisenden mit Migrationshintergrund kann durch frühzeitiges Ansprechen in der Praxis, konsequenten und zeitgerechten Impfschutz und eine ausführliche reisemedizinische Beratung der Familienbesuch ermöglicht und für die Kinder so sicher wie möglich gestaltet werden.
Merke: Beim Praxisbesuch nach den Ferien, bei neu aufgetretenen Hautausschlägen, bei unklarem Fieber und Durchfällen immer nach Auslandsaufenthalten fragen.